Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
Heute reden wir mal wieder über Gott. Das haben wir lange nicht gemacht. Dr. Med. Diplom-Theologe Manfred Lütz ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist Nervenarzt und Theologe. Von 1997 bis 2019 war er Chefarzt des Alexianerkrankenhauses in Köln, eines Fachkrankenhauses für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. Sie kennen Manfred Lütz vielleicht aus dem Fernsehen oder haben eines seiner Bücher gelesen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lütz.
Hallo, Manfred Lütz ist Autor verschiedener Bestseller. Ich nenne mal ein paar. Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. Neue Irre, wir behandeln die Falschen, eine heitere Seelenkunde auf dem neuesten Stand der Forschung. Und unser letztes Gespräch mit Benedikt von Markus Lanz und Manfred Lütz.
Herr Lütz, wie begegnet man einem Papst? Ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht wie jeder andere Besuch, wo man hingeht und sagt, okay, ich treffe jetzt den und den. Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie in so eine Begegnung reingegangen?
Ich kann nicht gut von unten nach oben mit Leuten reden. Ich versuche auch von oben nach unten mit Leuten zu reden. Und auch Benedikt hat das wahnsinnig gerne, wenn man so auf Augenhöhe nochmal mit ihm redet. Und am Ende standen wir auf und dann waren da auf dem Tisch noch so ein paar Kärtchen, wo sein Foto drauf war, eine Unterschrift und so, hatte sein Dienstmann da so hingelegt. Und dann sagt er, da können Sie noch eins von nehmen. Und dann macht er so eine Pause und sagt, ach nein, Herr Lütz, lassen Sie das. Der Personenkult ist doch schrecklich. Also dieses so ganz normale, das habe ich eigentlich an ihm sehr geschätzt.
Haben Sie um ihn getrauert, Herr Lütz?
Nee, eigentlich nicht. Weil er sich eigentlich auch damals im Gericht gefreut hat, bald bei seinen Freunden zu sein, die alle schon drüben sind. Also er hat von einem solch festen Glauben auch an das ewige Leben. Das ist übrigens einer der wichtigsten Forschungsgegenstände für ihn gewesen, dass diese Einmaligkeit eines Menschen nicht vergeht, einfach sich in Chemie auflöst.
Ich frage mal allgemein, was ist Trauer aus der Sicht des Psychiaters und gibt es da einen Unterschied zur Sicht des Theologen?
Also Trauer ist für mich vor allem keine Krankheit, ja. Also wenn jemand plötzlich, also nach dem Tod eines Angehörigen traurig ist, nicht mehr schlafen kann und so weiter, ist das eine gesunde emotionale Reaktion auf eine schreckliche Situation, ja. Aber das ist keine Krankheit. Also insofern finde ich bei Trauer sehr wichtig, dass man Trauer nicht mit Depression verwechselt. Und Trauer ist aus religiöser Sicht natürlich etwas, was noch sehr menschlich ist, aber eigentlich ist es für Christen ein bisschen komisch, dass Christen routinemäßig trauern. Ich kann mich erinnern, beim Tod des belgischen Königs Baudouin, der ein ganz frommer Mann war und auch eine sehr fromme Frau, hat die Frau in Weiß, und ist also Königin Fabiola, hing in Weiß und jetzt nicht verheult hinter dem Sarg her. Also wenn Christen wirklich ans ewige Leben glauben, dann ist der Tod ein Übergang in eine andere Form des Seins.
Nun ist es aber gleichzeitig ja so, dass es seit einiger Zeit jetzt von der WHO die Prolonged Grief Disorder gibt. Und das ist ja die Frage, gibt es da etwas, was ein Psychiater oder Psychotherapeut in diesem Fall machen kann oder überleiten kann? Beziehungsweise ich persönlich, das ist vielleicht so eine Nebenbemerkung da drin, habe eigentlich häufig das Gefühl, dass Trauer natürlich für andere psychologische Prozesse in Menschen, gerade wenn man gewisse Probleme hat, natürlich nicht hilfreich ist. Wie kann man da helfen? Oder was sind da die richtigen Antworten, wenn dann der Weg, sage ich jetzt mal, in die Psychotherapie gewählt wird?
Naja, also ich weiß nicht, ob Trauer nicht auch hilfreich sein kann in verschiedenen, dass man einfach seinen Abschnitt des Lebens zum Beispiel beendet ist und man jetzt Neuanfang sucht. Das ist ja schon so manchmal, wenn man aus dem Urlaub kommt, ja, dass man das betrauert eigentlich, dass man jetzt nicht mehr in dieser schönen Gegend ist. Oder wenn man umzieht, es gibt so Umzugsreaktionen. Das ist bei älteren Menschen, die haben das ganze Leben gedacht, wenn ich mal in Rente gehe, dann werde ich nach Bayern ziehen. Ich liebe Bayern so. Ich bin in meiner Kindheit in Bayern gewesen, da bin ich aufgewachsen. Und dann wollen sie das auf ihrer Kindheit zurück und dann machen sie das. Und dann kriegen sie eine Umzugsdepression, weil sie, also eine Trauer eigentlich, weil sie da hinkommen und sie kennen aber keinen. Die sind nämlich alle tot, die da früher gelebt haben. Und die ganzen Sozialkontakte, die waren natürlich da, wo sie gearbeitet haben. Und das ist gar keine gute Idee, dass man im Alter dann völlig wegzieht von sozialen Bindungen, die man bisher hat. Also ich finde Trauer durchaus in bestimmten Situationen unvermeidlich. Ich finde es auch eine ganz natürliche Reaktion. Und die Neigung dazu, alle existenziellen Krisen pathologisieren, das für Krankheiten zu erklären, was auch die Weltgesundheitsorganisation jetzt vielleicht ein bisschen hat, alle Leute, die mal traurig sind, die mal weinen, sofort für krank zu erklären, finde ich wirklich problematisch. Und wenn man mal sieht, die ganze Weltliteratur, die großen Romane, die Katastrophen, die es dann in den Romanen gibt, da wird manchmal fast suggeriert, also ein bisschen antidepressive Medikamente gegeben, hätte Anna Karenina sich nicht umgebracht, ja. Da wäre aber der schöne Roman gar nicht geschrieben worden.
Ja, beziehungsweise Sie haben das ja auch sehr schön auf dem Abend, wo Sie uns besucht haben, zugespitzt, dass Sie gesagt haben, dass man manchmal heute eigentlich fast den Eindruck hat, dass gesunde Menschen oder die, die sich für gesund halten, eigentlich nur Menschen seien, die nicht gut genug untersucht wurden. Wir sind ja da, auch wie Sie das in Ihren Büchern schreiben, eigentlich in so einem gewissen Gesundheitswahn. Und dadurch, dass uns da das Befassen und die Normalität fehlt, eigentlich auch gar nichts mehr gewohnt an Trauer, an sonstigen normalen Emotionen, weil wir die vielleicht auch gar nicht mehr so viel sehen, ne?
Ja, ich muss betonen, es war eine kabarettistische Bemerkung von mir. Ich bin ja auch Kabarettist. Also die These war ein bisschen, dass die Menschen heute nicht mehr an den lieben Gott glauben, sondern an die Gesundheit. Und alles, was wir früher für den lieben Gott hatten, Wallfahrten, Fasten und so weiter, das tut man heute Gesundheit. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig, die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot, muss man mal sagen. Gesundheit ist ein verklärter Begriff geworden. Und das hat mich gereizt. Ich habe quasi ein Buch gegen Gesundheit geschrieben. Wenn ich das sage, gucken die Leute mich an, als sei ich verrückt geworden. Ich bin natürlich nicht gegen Gesundheit, aber ich bin dagegen, daraus immer so einen Kult zu machen. Da hat man vorher vor Körner gegangen und ist durch den Wald gerannt mit hängender Zunge und am nächsten Morgen tot. Aber Gesundheit darf nicht das höchste Gut werden. Wenn Gesundheit das höchste Gut wird, dann wird Leben lustfrei.
Ich würde gerne einen Moment mal über das Thema Kirche und Trauer noch sprechen. David, kümmert sich die Kirche zu wenig um Menschen, die trauern? Wie ist da deine Erfahrung?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das muss man so ein bisschen vielleicht auch in dem Kontext sehen und wie Kirche heute vielleicht die Möglichkeiten hat, Gemeindeleben oder Gemeinschaft zu leben. Es sind ja meistens heute für viele Menschen nur ganz spitze, kleine Punkte, wo sie mit Kirche auch in Kontakt kommen. Und wenn ich sonst den Rest meines Lebens vielleicht keinen Pfarrer brauche oder keine Gemeinschaft habe und den dann kurz beim Trauergespräch treffe und dann bei der Messe oder Beerdigung, das ist ein kurzer Zeitraum, in dem man begleiten kann. Das ist so eine Sache, ist vielleicht eine Frage auch von Erwartungshaltung. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass ich da jetzt nicht ganz so viele starke Angebote sehe. Aber das ist regional sicher sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe als Gemeinschaft. Das kann man nur wirklich nicht unbedingt der Kirche ankreiden. Allerdings glaube ich, wenn ich mal so ein bisschen so knapp 40 Jahre zurückdenke an die Zeit meiner Kindheit, wo dann auf dem Dorf wie Eickamp, wo meine Großeltern lebten und man auch jeden Sonntag dann in der Gemeinde war und diesen Zusammenhalt hatte, da hatte man vielleicht andere Chancen und kam auch mal so normal ins Gespräch und konnte neben der Gemeinde natürlich auch den Pfarrer als Autoritätsperson vielleicht zu seiner Einschätzung fragen, ob das, was man da erlebt, dieses Erleben, dass es irreal und unwirklich ist, dass man viel an denjenigen denkt, dass man sich wünscht, dass der wieder da ist, dass man geradezu eine Achterbahnfahrt an Gefühlen erlebt, aus Aggression, Schuld, Erleichterung, Freude und vielem anderen. Da konnte man das vielleicht ein bisschen besser einordnen. Das ist heute natürlich, wo Gemeinden immer größer werden und die Möglichkeit zur Seelsorge vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist, sicherlich eine Herausforderung. Aber wie gesagt, ich glaube, da sind wir als Gesellschaft vielleicht auch aufgerufen, dass wir wieder so ein bisschen Normalität in Emotionen hineinbekommen.
Wobei ich von mir aus mal sagen würde, was man von der Kirche normalerweise erwartet, ist, dass man Riten macht. Also die normale Antwort auch von Theologen ist heute, dass Riten wichtig sind für Trauer und so weiter.
Ja.
Und ich finde das an sich immer ein bisschen abwegig. Also für mich sind nicht Riten wichtig, sondern ich bin katholischer Christ und ich glaube wirklich ans ewige Leben. Also ich glaube da wirklich dran. Und Kirche ist für mich nicht so wichtig, ja. Also ich gehe in die Kirche, gehe sonntags in die Kirche, ja. Aber was mit dem Pfarrer los ist oder mit dem Bischof, die sind ja im Moment nur noch zum Fremdschämen. Also das ist mir alles gar nicht so wichtig, ja. Es ist natürlich gut, wenn man mit einem Pfarrer, mit einem Priester immer schon im Leben seelsorglichen Kontakt hatte, dass der einen auch im Sterben begleitet. Das ist gut. Aber der heilige Augustinus, und der rettet mich im Moment über diese Kirchenkrise hinweg, der hat gesagt, der Priester und der Bischof kann so bekloppt sein, wie er will. Er kann die Gnade Gottes nicht bremsen. Wenn er mir die Sterbesakramente gibt, ja, und das einigermaßen gültig macht, dann ist der liebe Gott, der hilft mir da. Und wenn ich mich dann nur auf die psychologische Empathie des jeweiligen Priesters verlassen müsste, das wäre für mich ein bisschen unheimlich.
Ich muss gestehen, das tröstet mich gerade auch so ein kleines bisschen, wenn man das dann so beobachtet. Das ist ein guter Gedanke. Und ich glaube, beides hat auf der anderen Seite auch seinen Wert. Also Rituale, dass man die Situation anerkennt, dass man dafür einen Ausdruck findet, dass man auch für die Übergänge darin diesen Ausdruck findet oder weiß, was man da gerade macht, das halte ich auch für sehr wichtig. Das haben heute natürlich viele Menschen nicht mehr, gerade wenn sie keine Trauerfeier machen, wenn sie keine Grabstelle haben, nicht diesen letzten Moment des Weggebens haben. Und ich muss gestehen, neben dem, was Sie gerade gesagt haben, dass ich noch eigentlich auch eine gute Funktion finde, dass da jemand ist, der halt diesen Moment gestaltet und einen so ein bisschen da durchführt. Das wird natürlich heute auch viel von Laien übernommen. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, dass es heute auch Laien im Bestattungsdienst gibt, weil es dann wenigstens Menschen gibt, die da auch sein wollen und die da auch Zeit haben. Das ist beim Priester leider nicht immer gegeben mit den ganzen Aufgaben, die sie dort haben. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass die handelnden Personen nicht noch irrer werden in dem, was sie da tun, und einfach gut in dem Moment da sind. Aber das ist ein hoffnungsmachender Gedanke, den Sie gerade geäußert haben. Und ja.
Wobei ich vielleicht auch noch hinzufügen kann, ich habe meinen Angehörigen gesagt, also ich möchte, dass bei meiner Beerdigung nicht über mich geredet wird. Das finde ich immer ganz schrecklich, ja. Also da werden dann immer auch Predigten, auch wenn es kirchliche Veranstaltungen sind, Predigten gehalten, die im Sinne eines Arbeitszeugnisses stattfinden, ne? Er hat immer stets zu unserer vollsten Zufriedenheit seine Vaterrolle wahrgenommen und war immer ein guter Freund und so. Das möchte ich alles gar nicht. Die sollen über die Auferstehung predigen, ja. Also ich finde wichtig, also für mich persönlich als Christ, ist es einfach tröstlich zu wissen, dass man dann das ewige Leben beim lieben Gott hat und dass man sich auf den verlassen kann und nicht auf die Menschen, die alle so ein bisschen komisch ja auch sein können. Und das ist letztlich der Trost. Und natürlich, wenn jemand nicht an Gott glaubt und wenn jemand nicht ans ewige Leben glaubt, dann ist das auch etwas Trostloses manchmal. Und dann kann vielleicht so ein Ritus helfen, damit man jetzt nicht in völlige Verzweiflung ausbricht. Ja, also ich will gar nichts gegen Riten sagen. Aber wenn man sozusagen nur im Ritus beruhigt werden will, dann ist der Ritus für mich so ähnlich wie autogenes Training. Ja,
also ja, wobei, ganz kurz, also ich habe die Erfahrung gemacht, als mein Vater gestorben ist, der eher passives Mitglied der katholischen Kirche war, haben wir auf dem Pfarramt angerufen und haben gesagt, dass der Pfarrer doch mal vorbeikommen soll. Und da war erstmal großes Erstaunen, dass er zu Hause aufgebahrt war. Aber dann kam dann doch, der Pfarrer hat sich getraut. Und ich muss sagen, da ist doch eine wirklich schöne Stimmung entstanden. Also der Mann aus seiner Verunsicherung heraus, und wir waren ja auch nur 5, 6 Leute, die da jetzt um den Sarg standen. Ich fand schon, dass das Beten und die Rituale und ich, ja, das hat schon irgendwie auch mir ein gutes Gefühl gegeben.
Ja, ja. Ich glaube ja, als Christ, dass es gar keine Atheisten gibt, ja. Man kann den Glauben natürlich zuschütten mit allem Möglichen oder man ist entsetzt über die Kirche, ja, und tritt aus und hat dann noch gar keine Beziehung mehr zu diesen Fragen. Aber es gibt dann solche Momente, wo man einen Menschen ganz stark liebt, also auch positive Momente, aber auch Momente, wo man völlig zweifelt ist vielleicht und wird, dass da etwas mehr ist. Und ich habe viele atheistische Freunde, die ich für viel christlich halte und wo ich ihnen sage, wenn du mal stirbst, ja, wirst du dich wundern, ja, da glaubst du ja nicht dran, aber das ist richtig überraschend für dich.
Ich glaube, da ist es dann auch wirklich gut, wenn man vielleicht die richtige Mischung findet. Also so wie Sie gerade sagen, wenn man einfach nur die Liturgie abbekommt in dem Sinne und man gar nicht das Gefühl hat, dass es um einen selbst geht oder sich in diesem Moment verorten kann. Das war ja eigentlich auch eine der Erweckungserfahrungen unseres Vaters, dass er nicht erzählt bekommen, dass im Himmel Kirmes ist, während er immer noch darum trauert und es viel lieber hätte, dass die Person da ist. Und so war dann eigentlich auch immer dieser Gedanke, dass beides dazugehört und dass man versucht, vielleicht etwas zu schaffen, was auch für diese Gruppe, die da vor einem sitzt. Du, Klaus, hat es gerade ausgedrückt als passives Mitglied der Kirche. Man merkt ja meistens auch erst an so Wendepunkten, dass nicht alles rational ist, dass Spiritualität insgesamt, würde ich jetzt mal sagen, auch eine Bedeutung hat, dass man diese Hoffnung haben möchte und dann vielleicht auch wieder so ein bisschen auch mithilfe vielleicht des Pfarrers so ein bisschen auch vertrauter gemacht wird mit durchaus hoffnungsvollen Gedanken. Zum Beispiel, wenn jemand von Krankheit geplagt war, dass er dann irgendwann auch davon befreit ist oder irgendwann vielleicht auch in einem überragenden Körper wieder aufersteht. Das ist ja gleichzeitig auch eine Frage von Hoffnung. Also Religionen geben Hoffnung. Warum ist Hoffnung vielleicht so oder so für Menschen wichtig? Das kommt ja auf beiden Seiten vor.
Das sind ja die drei göttlichen Tugenden, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Und da haben Sie ganz recht. Also wenn man keine Hoffnung hat, dann glaubt man eigentlich auch nicht. Und dann ist der Glaube irgendwie nur irgendwie papierenes, angelesenes Zeug. Ja, so. Wenn ein Mensch hoffnungslos ist, dann ist es auch kein gläubiger Mensch, finde ich. Jemand, der wirklich liebt, hat Gott erkannt. Also ich glaube, ein Priester, ein Bischof, jemand, der dauernd in die Kirche rennt, aber er liebt nicht. Er liebt nicht. Ich glaube, der ist ungläubig, auch wenn er daher schwätzt über den Glauben, ja. Und ein Mensch, der liebt und sagt, ich bin Atheist, ich finde die Kirche scheiße, ja. Ich will mit dem Laden nichts zu tun haben, aber er liebt einen Menschen, ja. Und der ist nach dem Johannesbrief, ja, vier Seiten, muss man mal lesen, nach dem Johannesbrief, der ist Christ, ja, der kommt in den Himmel. Das heißt, das Wichtige ist, wie wir miteinander umgehen, wie liebenswürdig wir auf andere wirken und wie wir Menschen lieben. Und wie gesagt, sind meine atheistischen Freunde manchmal viel christlicher, obwohl die das gar nicht sein wollen.
Das ist ja eigentlich ein Gedanke, sag ich mal, den ich gerade so ein bisschen manchmal in den letzten Jahrzehnten in der Kirche vermisst habe, dass es gerade um Nächstenliebe und Liebe geht, wo dann halt leider es doch etwas dogmatisch wurde.
Ich erinnere mich an ein Interview, das ich mit Ihnen geführt habe. Der Aufhänger war die letzte Generation. Da sprachen wir über diese apokalyptischen Gedanken, dass bald die Welt untergeht. Und Sie sagten, dass Gottvertrauen helfen könnte. Damals konnten wir das nicht ausführen. Heute haben wir Zeit. Nehmen wir den Klimawandel, den Konflikt im Nahen Osten, den Krieg in der Ukraine. Katastrophe reiht sich an Katastrophe. Woher nehmen Sie Ihr Gottvertrauen?
Ich nehme mein Gottvertrauen daher, dass ich ja weiß und wir alle wissen, die größte Katastrophe ist nicht der Konflikt in Israel, ist nicht der Ukraine-Konflikt, ist nicht die Klimakatastrophe. Die größte Katastrophe für uns Menschen ist, Sie beide und auch ich sterben werden. Das ist die größte Katastrophe. Alle sterben. Alle. Nicht nur die Israelis und die Palästinenser. Alle. Ich glaube, die Verdrängung des Todes ist gar nicht so klug. Ja. Wer den Tod verdrängt, verpasst das Leben. Dadurch, dass wir sterben, ist jeder Moment unwiederholbar. Wenn ich jedem, der uns jetzt zuhört, sagen könnte, wann er stirbt, das genaue Datum seines Todes, bin ich sicher, dass er morgen schon anders leben wird. Weil ihm klar ist, es ist ein unwiederholbarer Tag meines Lebens, da mache ich jetzt keinen Unsinn mit. Nun ist es aber so, dass wir alle sterben und dass der morgige Tag ein unwiederholbarer Tag weniger auf der Rechnung ist. Nichts können wir wiederholen. Und wenn ich aber als Christ glaube, dass all die Liebe, die ich erlebt habe und die ich vielleicht auch geben konnte, dass das Ewigkeitscharakter hat, dann können mir diese apokalyptischen Weltuntergangsvorstellungen nicht so viel anhaben. Das heißt nicht, dass ich da einfach lächelnd durchgehe. Ich finde das furchtbar. Also die Nachrichten finde ich furchtbar, wenn ich das mitkriege. Ich habe immer gerade den Holocaust schrecklich gefunden und fühle mich betroffen von deutscher Schuld. Ich habe mit dem Holocaust-Überlebenden Yehuda Baron, dem eindrucksvollsten Menschen, den ich je erlebt habe, mal ein Buch gemacht zum Beispiel. Das betrifft mich sehr und ich finde es furchtbar, dass alle Juden der Welt ja betroffen sind davon, weil sie dachten, es gibt einen sicheren Ort jetzt für Juden mit dem Staat Israel und das ist jetzt plötzlich weg, ja. Das ist nicht nur traumatisch für die 8 Millionen Israelis, das ist auch traumatisch für Juden in Frankreich, in Deutschland, die sagten, wenn der Antisemitismus hier schlimmer wird, dann kann ich immer noch nach Israel. Dass jetzt das unsicher ist, finde ich furchtbar, ja. Und die Brutalität, mit der da also die Gewalt eskaliert, das betrifft ja beide Seiten, ja. Ich habe palästinensische Freunde auch, ja, die auch zutiefst betroffen sind. Und man hat den Eindruck, das Böse zieht immer Böses nach sich, ja. Das breitet sich aus wie eine Infektion fast. Und da kann man manchmal tatsächlich fast nur beten. Und das ist nicht völlig sinnlos, wie die Leute denken. Denn es führt dazu, dass man immer noch eine Haltung hat, die nicht rezeptiv ist und die sich von den Nachrichten überfluten lässt, sondern die etwas tut. Und ich glaube, dass Beten hilft. Das glauben natürlich Leute, die nicht glauben, nicht. Die halten das für Quatsch.
In der Wiederauflage von Irre, wir behandeln die Falschen, geht es auch darum, dass es die Irren mittlerweile in die Zentren der Macht geschafft haben. Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass nicht doch mal einer den roten Knopf drückt?
Was ich sehe, ist, dass es symmetrische Eskalationen gibt, wie Paul Watzlawick das nennt. Das heißt, es gibt Gruppen, die sich gegenseitig befeinden. Das betrifft nicht nur Israel und die Palästinenser, das betrifft auch bei uns die Rechten und die Linken, ja, auch in der Europäischen Gemeinschaft, verschiedene Länder. Das heißt, Polarisierungen nehmen immer mehr zu. Natürlich kann man, natürlich kann man eine rechtsradikale Partei, die 3% hat, ja, die kann man einfach versuchen, einfach mal nicht wahrzunehmen, einfach nicht mitzunehmen und sehen, dass das alles untergeht. Aber bei 35% AfD in Sachsen geht das nicht mehr. Und wenn die Leute immer nur sagen, bloß nicht mitreden, bloß noch nicht mal der Hand geben und so, dann fürchte ich, man macht mehr desselben von dem, was nicht funktioniert. Nicht alle AfD-Wähler sind rechtsradikal, ja. Aber ich finde die AfD natürlich eine Partei, die deswegen, finde ich, schrecklich ist, weil sie nach rechts hin ganz offen ist, ja, zu Rechtsradikalen. Aber es gibt Menschen, die da drin, die das wählen und vielleicht sogar Mitglieder, die einfach mit bestimmten politischen Entwicklungen oder gesellschaftlichen Entwicklungen nicht einverstanden sind. Und mit denen muss man reden. Ja? In der Bibel steht, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Das ist revolutionär. Das ist nicht trivial. Ja? Normalerweise liebt man seine Feinde nicht, sondern hasst sie. Ja? Das macht die Menschheit seit 1 Million Jahren. Und jetzt sagt Jesus von Nazareth, man soll die lieben. Ist ja völlig verrückt. Aber als Psychiater würde ich sagen, ist nicht verrückt. Sondern ist eigentlich die Chance, aus der Kiste, die wir im Moment erleben, rauszukommen.
Was mir Sorge macht, wenn ich diesen Satz höre, mit Rechten redet man nicht, dann frage ich mich, ja, was ist dann der nächste Schritt? Schießt man dann aufeinander, wenn man aufhört, miteinander zu reden?
Genau. Und ich finde schon, eine Verharmlosung von Rechtsradikalismus, das finde ich auch gefährlich. Ja? Und ich finde das furchtbar, dass da diese braune Soße wieder hochkommt. Ja, gerade weil ich als Deutscher besonders sensibel bin dafür. Aber wir kommen jedenfalls nicht weiter, indem wir einfach nur dauernd über Brandmauern reden und nicht mit den Leuten reden. Und wenn irgendjemand erwischt wird, der einen Satz gesagt hat, der auch nicht klingt wie ein AfD-Satz, dann ist der schon gleich außerhalb der Diskussion. Also es reden nur noch die Stammtische miteinander. Und das finde ich in den verschiedenen Debatten, auch in der Klimadebatte, so. Also die Klimakleber zum Beispiel, die sind die Stars ihres Klimastammtischs, ja. Aber überzeugen niemanden auf der anderen Seite, sondern die anderen, die dann im Stau stehen, die werden stinksauer. Das heißt, man überzeugt niemanden mehr und darum geht es dann auch gar nicht, sondern man will der Held am eigenen Stammtisch sein. Das ist bei den Rechtsradikalen auch so, ja. Wenn die ganz heftig gegen den Scholz sind oder gegen die Merkel oder so, dann bejubelt man die, ja. Aber wir müssen, finde ich, wieder reden mit Menschen anderer Meinung und die als Publikum im Blick haben. Ich habe für mich selbst zum Beispiel, ich bin gar nicht gut drin, fromme Leute frömmer zu machen, sage ich immer. Also in der Pfarrgemeinde dann vor frommen Leuten dann über lieben Gott zu reden, das finde ich ein bisschen langweilig manchmal. Das muss es auch geben, ich will da gar nichts gegen sagen. Aber ich rede am liebsten, habe ich in Bonn gemacht, vor 900 Versicherungsvertretern über lieben Gott zu reden. Das ist der Ernstfall. Und das war sehr lustig, habe ich natürlich kabarettistisch gemacht.
Denken Sie hin und wieder über den Tod nach? Davon gehe ich aus. Die Frage muss man, glaube ich, gar nicht so stellen, sondern wie denken Sie über den Tod nach?
Also vor 4 Jahren hatte ich einen Herzstillstand, da hätte ich schon mal weg sein können. Ich bin in der Nachspielzeit. Daher lebe ich mehr in der Gegenwart, als ich das vielleicht vorher gemacht habe. Und freue mich über jeden Tag selber und über jedes Erleben. Also nicht, dass man im Bewusstsein des Todes lebt, lebt man ja lustvoller.
Die letzte Frage in jeder Episode lautet, welcher Song, welche Lieder sollen auf ihrer Beerdigung gespielt werden. Haben Sie auch darauf eine Antwort?
Ist ein ganz tolles Lied, das wir jetzt bei unserer Silberhochzeit gesungen haben. Der Refrain ist toll. Das Lied selber ist ein bisschen kompliziert und so. Und der Refrain geht dann: Wir werden auferstehen, wir werden auferstehen, wir werden auferstehen am jüngsten Tag. Wenn da 400 Leute sind, die singen das, und zwar laut. Und bei den 400 Leuten steht ein Atheist, der nicht an die Auferstehung glaubt. Mittendrin. Am Schluss glaubt ihr das auch.
Tschüss. Dankeschön, Herr Lütz. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald. Dann herzlichen Dank.
Alles Gute.
Ihnen auch.
Auch so.
Wiedersehen. Danke.
Wiederschauen.